Dank für die freundlichen Worte der Begrüßung, der Einleitung. Seid gegrüßt auch heute Morgen. Ich freue mich, hier zu sein in eurer Mitte. So alle Jahre wieder, kann man sagen, ist der André bei uns in Thalwil und ich bei euch. Und das ist gut so. Ja, wir haben es gehört, dass wir in herausfordernden Zeiten leben. Wir merken das Tag für Tag. Im eigenen Leben, auch wenn wir unserer Beschäftigung nachgehen, wenn wir Menschen begegnen. Ja, es ist gar nicht so einfach. Und ich habe heute wieder einen Text aus dem Alten Testament mitgebracht. Und den habe ich euch kopiert. Das ist aus einer etwas älteren Übersetzung. Die ist vielleicht etwas holprig, die Elberfelder Übersetzung, aber ist mir immer noch lieb. Wir kommen gleich darauf zurück. Das Volk Israel lebte immer wieder in schwierigen Zeiten, wirtschaftlich gesehen, oder sie waren auch sogar in der Verbannung. Als Volk haben sie aufgehört zu existieren. Ihr Land wurde zerstört, alles kaputt gemacht. Und sie haben auch Epidemien erlebt, Seuchen und Plagen erlebt. Also von daher ist es schon interessant, wenn man auch einen Blick ins Alte Testament wirft. Und auch der Apostel Paulus oder auch andere im Neuen Testament greifen immer wieder zurück auf das Volk Israel im Alten Bund, im Alten Testament. Und wir lesen auch im 1. Korinther 10, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen, sagt der Paulus. Also wir können anhand von dem, was das Volk Israel im Alten Testament erlebt hat und durchlebt hat, durchaus unsere Schlüsse ziehen und lernen, auch für uns heute im 21. Jahrhundert, auch wenn etliche tausend Jahre dazwischen liegen. Aber es heißt in 1. Korinther 10, die Schrift berichtet davon, was ihnen widerfahren ist, um uns zu warnen. Und uns, die wir am Ende der Zeit leben, wer also meint, er steht fest und sicher im Glauben, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Die Glaubensprüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Also das Volk Israel ist immer wieder auf die Probe gestellt worden. Vertraut ihr Gott? Vertraust du Gott? Und aus dem Auf und Ab dieser Vertrauenswellen können wir lernen. Und darum habe ich heute den Text hier ausgewählt. Darum nehme ich gerne Beispiele aus dem Alten Testament, weil dort auch gelebter Glaube wie illustriert wird. Und wir haben auch im Hebräer 11 dieses Kapitel der Glaubenshelden und Heldinnen aus dem Alten Testament. Hier bei dem Text handelt es sich um die Zeit der Rückkehr aus der Gefangenschaft in Babylonien. Wer weiß, die Bibelkundigen in unserer Mitte, wie lange waren sie als ganzes Volk in dieser babylonischen Gefangenschaft? 70 Jahre, genau, 70 Jahre. Das ist mehr als eine Generation, das sind fast zwei Generationen, je nachdem, ob man 30, 35 oder 40 Jahre annimmt. Also sie haben ihr Land verlassen müssen, waren in Babylon und sie haben sich arrangieren müssen. Ich habe letztes Mal gepredigt, hier habe ich nachgelesen, Suche der Stadt Bestes, auch ein Zitat aus dieser Geschichte des Volkes Israel. Die Zeit der babylonischen Gefangenschaft, 70 Jahre, ist zum Ende gekommen. Und Gott hat ihnen Propheten geschickt, Zeugen der Hoffnung, die gesagt haben, hört mal Leute, gebt nicht auf, resigniert nicht. Ich will euch wieder zurückschicken nach Jerusalem, nach Israel. Ihr sollt den Tempel wieder aufbauen, ihr sollt die Mauer wieder aufbauen, die Stadt wieder aufbauen. Ich stelle mich zu euch und ich will euch gebrauchen. ihr, mein Volk, mein auserwähltes Volk Israel, als Zeugen der Hoffnung für die Heidenvölker, für alle Völker auf dieser Erde. Also wir haben den Text schon gelesen. Es handelt sich um einen Text aus dem Buch des Propheten Haggai. Und ich glaube, der Text steht auch exemplarisch dafür, wie Gott seiner Gemeinde auch heute und damals und seinen Nachfolgern gerade in herausfordernden Lebenssituationen beisteht, wie er sie ermutigt und befähigt. Also hier heißt es, im 7. Monat am 21., also man kann sagen am 21. Juli des Monats in unserem Sprachgebrauch, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Gott hat für sein Volk, die gerade in verschiedenen Wellen der Rückkehr wieder zurück nach Jerusalem gekommen sind, er hat ihnen etwas zu sagen. Und er schickt ihnen seine Propheten, Männer und Frauen. Und es heißt kurz vorher im ersten Kapitel vom Buch Haggai, das Volk erkannte in Vers 12, sie erkannten, dass Gott den Propheten zu ihnen geschickt hatte. Und sie bekamen große Ehrfurcht vor dem Herrn. Und da ließ der Herr ihnen durch seinen Boten Haggai sagen, und jetzt heißt es, ich bin bei euch, also im Haggai 1, Vers 12, ich bin bei euch, das verspreche ich, ich, der Herr. Und so erweckte Gott den Geist des Zerubabel, des königlichen Bevollmächtigten und des hohen Priesters und des ganzen Volkes, um den Tempel des Herrn, ihres allmächtigen Gottes, wieder aufzubauen. Also das Volk Israel hat erkannt, dass in diesem Propheten, durch diesen Propheten, Haggai, Gott zu ihnen spricht. Er hat ihnen etwas zu sagen. Das war nicht immer so im Volk Israel, dass sie die Boten Gottes, die Propheten als solche erkannt haben. Oft haben sie gedeckelt, auf Seite geschoben oder sogar verfolgt oder umgebracht. Sie wollten schlicht und einfach nicht hören, was Gott, der Lebendige, seinem Volk zu sagen hatte. Hier waren sie jetzt sensibilisiert in einer besonderen Situation nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft. Sie standen vor den Trümmern ihres alten Jerusalems und standen buchstäblich vor dem Nichts und sollten jetzt wieder neu anfangen. Und da redet Gott zu ihnen, zu dem Zerubabel. Und zu dem, der Statthalter war, der Bürgermeister oder Statthalter, wie soll man sagen, und auch zu dem Jeschua, der hohe Priester, und zu dem Rest des ganzen Volkes. Also Gott hat hier eine Botschaft für den politischen Führer, wenn man so will, den Statthalter, den religiösen Führer, das geistliche Oberhaupt der damaligen Zeit und für das ganze Volk. Gott hat eine Botschaft für konkrete Menschen in eine konkrete Situation hinein. Gott sprach zu Haggai, eben wie wir hier gelesen haben. Und dann, was sagt jetzt Gott? Vers 3, er stellt ihnen eine Frage. Also er sagt dem Haggai, stell den Leuten eine Frage, und zwar diese. Wer von euch kann sich noch daran erinnern, wie prächtig der Tempel vor seiner Zerstörung war? Wer hat seine frühere Herrlichkeit noch gesehen? Er macht also eine Umfrage im Volk. Wer kann sich noch erinnern an den früheren Tempel? Wie lange war das her? 70 Jahre mindestens, plus. Also, wer konnte sich noch daran erinnern? Die junge Generation nicht mehr. Auch nicht die mittlere und die ältere Generation, 60-Jährige. Aber wer konnte sich erinnern? Vielleicht die 80-Jährigen, die 90-Jährigen. Ich weiß nicht genau, wie alt sie damals geworden sind. Aber die konnten sich sehr wohl erinnern. Und die haben, die wurden dann auch gefragt oder die haben sich dann, die haben dann reagiert. In Esra, auch in einem prophetischen Buch, Kapitel 3, Vers 12, lesen wir, viele Alte weinten, während der Grundstein des Tempels wieder gelegt wurde, mit lauter Stimme, mit freudigem Jauchzen, sodass es weithin hörbar war. Also, die waren so innerlich erregt, weil sie sich erinnern konnten, damals stand dieser prächtige Tempel und jetzt ist alles in Schutt und Asche. Sie weinten vor Trauer auf der einen Seite, aber auch vor Freude, weil es jetzt wieder aufgebaut werden sollte. Also, die konnten sich erinnern. Was seht ihr, fragt Gott hier, was seht ihr heute vor euch? Was haben sie denn vor sich gesehen? Trümmer. Vielleicht ein Teil des Fundamentes und der große Grundstein, der gelegt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Israel wart, aber unter dem Tempelbezirk gibt es noch die alten Originalmauern, die man heute sehen kann auf dem Berg Zion. Und einer der größten Steine, den es überhaupt gibt, der eingebaut wurde, wiegt über 600 Tonnen. Ein Sandstein, oder ich weiß nicht genau, Kalk, nicht Sandstein, irgendwie, ob es Granit ist oder was. Unglaublich. Also, ich stelle mir vor, hier hat das Volk Israel gestanden und hier hat der Prophet gesprochen und hat ihnen gesagt, was seht ihr? Und was sehen sie? Ja, sie sehen die Trümmer. Und dann Vers 3b, ihr meint, es wäre, was ihr jetzt seht, ist im Vergleich zu dem, was ihr früher gesehen habt, die Herrlichkeit des früheren Tempels, ist nichts in euren Augen. Es ist nichts, wie ihr sagt. Ihr sagt, es ist nichts. Also sie, wie beurteilt das Volk die aktuelle Situation? Das, was sie sehen, sie sagen, es ist nichts, kannst du vergessen. Sie beurteilen das aber falsch. Gott sagt nämlich hier, einen Vers weiter. Ihr sagt, es ist nichts. Ich aber sage euch, ich, der Herr, sei mutig und getrost. Lass den Mut nicht sinken, Zerubabel und Jeschua. Sei mutig, du ganzes Volk des Landes. So lautet der Ausspruch des Herrn. Ich, der Herr, der Allmächtige, ich stehe euch bei. Ich bin bei euch, ich bin mit euch. Darum arbeitet weiter am Wiederaufbau des Tempels. Lasst euch nicht entmutigen, denn ich, der Herr, bin mit euch. Ich habe so eine kleine Erinnerungshilfe mitgebracht, weil ich in dem Text einige Punkte sehe, die Zeugen der Hoffnung ausmachen. Hier heißt es, Gott sagt, ihr sagt, es ist nüt, was da passiert, ist nichts wert, ihr beurteilt das negativ. Ich aber sage euch, seid ermutigt, denn ich, Gott, ich bin da. Gott ist da. Gott ist bei ihnen. Und die Tatsache, dass Gott bei ihnen ist, sollte eigentlich auch dazu beitragen, dass sie eine andere Perspektive einnehmen. Ich bin bei euch, sagt er hier. Und sie als Zeugen der Hoffnung, die sie so vieles erlebt haben mit ihrem Gott in ihrer eigenen Geschichte des Volkes Israel, erfahren und hören es neu. Ich bin da. Auch angesichts der Trümmer, ich bin bei euch. Angesichts der schwierigen Lebensumstände, ich bin da. Und das sind geistliche Wahrheiten, die wir immer wieder entdecken sollten, auch in verschiedenen Lebenssituationen und Stationen. Und so sollte auch das Volk Israel in der Situation lernen, sie sind nicht verlassen. Gott hat sie nicht verlassen, er hat sie zurückgeführt in das gelobte Land, wie einige Jahrhunderte zuvor schon der Mose, Josua, die das Volk Israel in das Land führen, wo Milch und Honig fließt. Gott erinnert sie, ich bin da, bin mit euch. Das erinnert uns auch an das Wort Jesu, der auch zu seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern sagt, schaut, sende euch die Schafe mitten unter die Wölfe. Ich sende euch als Zeugen der Hoffnung in diese Welt mit einer Botschaft der Hoffnung. Aber ich bin da. ich begleite euch, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Das sagt Jesus seinen verängstigten und verunsicherten Jüngern in der damaligen Zeit des Abschieds. Und ein Grund, warum wir uns auch als Christen heute, auch in schwierigen Pandemiezeiten, und wer weiß, was noch alles auf uns zukommt, dass wir uns nicht entmutigen lassen müssen oder sollen. Denn unsere Hoffnung besteht genau darin, wir sind nicht allein. Gott hat uns nicht verlassen. Und er ist jetzt nicht ratlos und sprachlos und hilflos, sondern wir können von ihm Orientierung bekommen. Jesus ist da, auch hier in unserer Mitte, mitten unter uns. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, sagt Jesus auch seinen Jüngern, bin ich mitten unter ihnen. Jesus ist da, auch wenn ich ihn jetzt nicht sehe, wenn ich ihn jetzt nicht anfassen kann. Aber der Bruder, der Christus im Bruder, in der Schwester, den kann ich anfassen, den kann ich umarmen, auch wenn das jetzt mehr mit Distanzregeln schwierig wird. Aber Gott ist da und Christus begegnet mir und uns im Gegenüber, auch wenn wir uns in der Gemeinde treffen. Darum ist das mit dem Livestream, ist schön und gut, dass es das gibt, aber ich sage es mal, es ist gut und wichtig, wenn wir uns treffen, auch als Christen, so richtig live und in Farbe. Und ich habe es auch genossen, als ich letzte Woche nach fast 2 Jahren wieder mal in Deutschland war, bei meinem Vater und bei meinen Geschwistern und bei meiner Familie, dass ich sie noch mal herzhaft in den Arm nehmen konnte. Das hat mir so gut getan. Und das ist auch ein Geschenk der christlichen Gemeinde, dass Gott da ist in unserer Mitte und dass er uns begegnet, wenn wir einander begegnen. Also Gott ist da. Und darum schöpfen wir Kraft aus der Gemeinschaft. Und ich denke, das ist schon auch eine Bedrohung für christliche Gemeinden, wenn jetzt diese Vereinzelung weiter fortschreitet, auch pandemiebedingt. Ja, ich hoffe und bete, dass ja die Möglichkeit der Gemeinschaft weiterhin besteht. Gott ist da. Und dann geht es weiter hier in dem Text. Vers 5, da heißt es, das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten auszogt, das Wort, die Verheißung, bleibt in eurer Mitte bestehen. Die Verheißung, die ich euch bei dem Auszug feierlich gegeben habe, sie bleibt gültig. Also, Gott ist da und das Wort, das er uns gegeben hat, bleibt das Wort Gottes bleibt gültig. Es hat nicht seine Wirksamkeit verloren. Es muss aber immer wieder in aktuellen Situationen konkret angewandt werden. Es heißt hier, das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid. Wie lange war das her? Ein paar Tage oder ein paar Wochen? Ein paar Jahrzehnte, ein paar Jahrhunderte her. Also Gottes Reden über die Jahrhunderte bleibt gültig. Und was hat er ihnen damals gesagt? Wir lesen das in 2. Mose 19, Vers 4. Ich zitiere mal hier, was eben Gott konkret damals zu dem Volk gesagt hat. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das mir allein gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Also dieses Wort der Verheißung bleibt bestehen. Gott erinnert sie daran, er schickt ihnen einen neuen Propheten, Haggai, und sagt, auch das Wort, das ich damals durch die anderen, Mose und Konsorten, zu euch gesagt habe. Es bleibt bestehen. Es verliert nicht an Gültigkeit. Dieses Versprechen gilt. Auf mein Wort könnt ihr euch verlassen. Mein Wort bleibt gültig. Das gilt auch für die Gemeinde Jesu. Das gilt auch für uns. Wir, die wir jetzt das Wort Gottes, die Bibel ernst nehmen und wörtlich nehmen, auch wenn vieles in Bildersprache aufgeschrieben ist, aber die wir das Wort Gottes ernst nehmen. Wir stehen manchmal quer in der Landschaft, wenn wir an einen Schöpfergott glauben. Wenn doch die sogenannte Evolutionslehre oder Theorie etwas klarstellt und sagt, ja, das ist alles durch Zufall entstanden. So stehen wir etwas schräg in der Landschaft, das nur beispielhaft. Wenn wir auch heute noch daran glauben, dass das wirklich Gottes Wort ist, durch das er uns etwas zu sagen hat. Aber sein Versprechen gilt. Und es heißt in 1. Petrus 2, Vers 9, ihr seid das von Gott auserwählte Volk. Das schreibt er seiner christlichen Gemeinde. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Du gehörst zu einer heiligen Nation, ein Volk, das Gott gehört und das den Auftrag hat, die großen Taten Gottes zu verkündigen. Er hat dich und uns von der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen. Dieses Versprechen gilt immer noch. Mein Wort bleibt gültig, sagt Gott. Dafür verbürge ich mich. Und Gott sagt, auch Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Also nicht nur ist es wichtig zu wissen, dass Gott da ist, sondern dass auch sein Wort von damals, von heute und von morgen, dass sein Wort gültig bleibt. Wir haben allen Grund, uns darauf zu verlassen, dass Gottes Verheißungen gültig sind auch für uns. Ich weiß jetzt, das ist schnell gesagt, aber es gibt manche Lebensumstände, Lebenssituationen, wo man wie den Glauben fast verliert oder wo man das Wort, die Verheißung aus den Augen verliert. Aber es ist wichtig, sich immer wieder darauf zu berufen. Gott, dein Wort bleibt gültig. Ich weiß, als ich vor bald 40 Jahren als junger Mensch die Entscheidung getroffen habe, Missionar zu werden, ist dieses Wort von Matthäus 6, Vers 33 für mich von existenzieller Bedeutung gewesen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Darum habe ich Mut gefasst, den Beruf aufzugeben, den gut bezahlten Beruf, auf die Bibelschule zu gehen, Missionar zu werden, jetzt schon so lange Zeit. Weil Gottes Wort wirksam bleibt, bin ich jetzt auch kurz vor dem Ruhestand wieder herausgefordert. In der aktuellen Lebenssituation mit dem künftigen Budget als Pensionär, das ja etwas anders ist, als wenn du 100% arbeitest, demselben Gott zu vertrauen. Denn Gottes Verheißung gilt nicht nur für die Jugend oder für die jungen Wilden, sondern auch für die grauen Alten. Entschuldigt, wenn ich das so sage, auch für mich, für euch, für uns. Gottes Wort bleibt gültig. Dann geht's weiter, Vers 5b. Nicht nur mein Wort bleibt gültig, das ich mit euch vereinbart habe. Mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen. Ich ziehe meinen Geist, meinen Heiligen Geist nicht von euch, wie es David befürchtet hat und in einem Psalm schreibt, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich glaube im Neuen Testament, in unserer Zeit, wenn wir wiedergeboren sind, dass Gott den Heiligen Geist nicht von uns nimmt, weil wir jetzt gesündigt haben oder etwas falsch gemacht haben, sondern der Geist Gottes bleibt wirksam. Der Geist Gottes bleibt wirksam. Und da, wo sich seine Gemeinde trifft, ist die Plattform, ist die Bühne, wo Gottes Geist zum Tragen kommt und seine Dinge tun kann, die er sich vorgenommen hat. Mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen. Darum fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Und wieder die Brücke zu Jesus. Er sagt zu seinen Jüngern, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Und der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch erinnern und euch tragen in dem, was euer Auftrag ist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein, Zeugen der Hoffnung. Und mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen. Das ist auch die gute Nachricht für Adliswil. Ihr müsst die Arbeit Gottes nicht ohne den Geist Gottes tun. Der Geist Gottes bleibt in eurer Mitte bestehen. Er ist da. Darum öffnen wir ihm die Herzen, öffnen wir ihm die Türen, öffnen wir ihm die Fenster und bitten, dass er unseren Leib als Werkzeug seines Geistes gebraucht in den aktuellen Lebensumständen, in denen wir stehen. Es geht weiter hier in Vers 9. Ich kann nicht auf alles eingehen, aber in Vers 9 heißt es, der neue Tempel, den das Volk dabei ist zu bauen, wird den früheren Tempel weit in den Schatten stellen. So prachtvoll wird er sein. Die Herrlichkeit des zweiten Tempels wird die Herrlichkeit des ersten Tempels bei weitem überstrahlen. Und ich sage hier, größere Herrlichkeit wartet. Gott ist dabei, etwas Neues zu tun. Wohlgemerkt, sie sind dabei, den Tempel langsam wieder aufzubauen. Sie sahen nur Mauern und Schutt. Und Gott sagt, ich sehe, dass diese wachsende Herrlichkeit unter euch immer größer werden wird und dass größere Herrlichkeit auf euch wartet. Manche glorifizieren die Vergangenheit, wie es die 80, 90-Jährigen hier im Text getan haben. Die schwärmten von dem Tempel damals und sie haben nur bedingt gesehen, dass Gottes Herrlichkeit zurückkehrt und dass Gott dabei ist, etwas Neues zu tun. Größere Herrlichkeit wartet. Wir lesen auch bei Jesus, Jesus offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Manchmal müssen wir auch unsere Augen, unsere Wahrnehmung, unsere Sinne Gott neu weihen, dass wir die Herrlichkeit, die er dabei ist, zu zeigen, dass wir sie überhaupt sehen können und nicht blind sind. Und Jesus sagt auch, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, zum Vater betet er, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Also größere Herrlichkeit wartet auf uns, auch auf dich und mich. Wir gehen nicht in eine dunkle Zukunft, wo wir alle in ein Loch fallen und es explodiert und alles ist futsch, sondern eine größere Herrlichkeit wartet, als eine viel größere als die wir je erlebt haben. Dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in den Wolken mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird sein Friedensreich aufbauen. Und die wir zu den Jüngern Jesu gehören, du und ich, weißt du was, wir sind dabei. Größere Herrlichkeit wartet auf uns. Und unser Auftrag ist es nicht, in dieser Zeit, die auch nicht so einfach ist, einfach das Chaos zu beschreiben und hineinzustoßen in das Horn des Untergangs und was alles furchtbar ist und wo wir uns auflehnen müssen und was wir alles machen müssen, sondern größere Herrlichkeit wartet. Und Gott will auch dich und mich gebrauchen als Zeugen der Hoffnung, dass wir nicht ein Chaos erwarten, das sicher, in der Offenbarung lesen wir davon, werden chaotische Zeiten auf uns zukommen, aber am Schluss wird Gott sein, alles in allem und größere Herrlichkeit wartet auf uns. Ich komme bereits zu dem nächsten Punkt hier, Vers 9. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort, wo ihr jetzt gerade seid, Volk Israel, will ich Frieden schenken. An diesem Ort. Wir denken oft, ach, wäre ich doch dort oder hier, da wäre es viel besser. Nein, an dem Ort, wo ihr jetzt seid, Israel, in Jerusalem, vor den Trümmern, an diesem Ort will ich euch segnen. Du musst nicht erst dahin gehen oder dahin pilgern oder dies oder jenes machen. An diesem Ort, in diesem Trümmerfeld, will ich dich segnen, du mein Volk, du meine Gemeinde. an diesem Ort, in dieser Situation, genau bei euch, die ihr auf Gottes Wort und seinen Geist vertraut, auch angesichts der Schwierigkeit eurer Situation. Wenn die vergangene Herrlichkeit nicht mehr da ist und die neue Herrlichkeit noch nicht zu sehen ist, dann wirkt Gott an diesem Ort und ich schenke euch meinen Frieden. Umfassender Friede. Gott wirkt an diesem Ort und er schenkt in dieser Situation seinen Frieden. Wir können jetzt viele Beispiele erleben von Leuten aus dem Alten Testament, die buchstäblich im Loch saßen. Denken wir an den Daniel in der Löwengrube. Er hat erlebt, an diesem Ort in der Löwengrube war Gott präsent und sein Wort gilt. Es bleibt gültig, auch in schwierigen Lebensumständen. Ich will euch Frieden geben. Wörtlich heißt es Heil spenden. Ich gebe euch Frieden. Und auch hier haben wir wieder ein deutliches Wort von Jesus. Jesus stand in ihrer Mitte, als die Jünger verängstigt waren und er kam irgendwie mit seinem Auferstehungsleib durch die Tür, ohne dass sie geöffnet wurde, und spricht zu ihnen, Friede euch, Shalom, umfassender Friede. Und so sind wir jetzt auch nicht in dieser Pandemie dem Ganzen ausgeliefert und wir erwarten jetzt das Chaos, sondern in dieser Situation, an diesem Ort, können wir den Frieden Gottes erleben. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, als unser Verstand, der wirksam wird in unseren eigenen Herzen. Und dann komme ich zum letzten Punkt. Gott gebraucht den Haggai, diesen Propheten, als Zeuge der Hoffnung. Oder ich habe hier geschrieben, Werkzeug der Hoffnung. Gott gebraucht den Haggai. Gott gebraucht einzelne Menschen als Zeuge der Hoffnung. Woher habe ich die Hoffnung? Woher haben wir die Hoffnung? Ihr seid wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also wenn ich hier von Hoffnung spreche, ist es nicht etwas, was wir selber kreieren, sondern was ein Geschenk ist von Gott. Und darum brauchen wir Christus. Darum sind wir Zeugen von Jesus. Darum sind wir Zeugen der Hoffnung. Und Gott will auch dich und mich gebrauchen, nicht noch um Öl ins Feuer der Debatten zu gießen, sondern als Zeugen der Hoffnung. Und manchmal ist das Schweigen jetzt in der Gruppe viel wertvoller. Und dann hinterher im persönlichen Gespräch dem einen oder anderen von der eigenen Hoffnung, zu der Gott uns berufen hat, zu erzählen. So diente das Reden von dem Haggai als Ermutigung für die Leute damals. Ursula, meine Frau, hatte letzte Woche 2 Telefonanrufe mit alten Freundinnen. Und die haben vielleicht eine Stunde telefoniert. So hat sie mir hinterher erzählt, ich habe das nicht mitbekommen. Und die eine Freundin hat erzählt, wegen dieser ganzen Corona-Geschichte, was jetzt richtig ist, was jetzt falsch ist, und hat ihr, sag mal, eine Stunde den Kopf zugetextet mit ihrer Meinung. Und hinterher, als ich nach Hause kam und mit Ursula sprach, die war ganz entmutigt und nicht gerade am Boden zerstört, aber wirklich frustriert. Jetzt habe ich gerade mit meiner Freundin sowieso gesprochen und die hat nicht mal gefragt, wie es mir geht. Die wollte nur ihre Botschaft loswerden und da, hier und so. Ja, tut mir wirklich leid. Und ich glaube, einen Tag später rief eine andere Freundin an. Habe ich auch nicht mitbekommen. Ich kam am Mittag nach Hause und Ursula strahlte übers ganze Gesicht. Und ich habe gesagt, was ist los? Ja, ich habe mit sowieso gesprochen. Ich habe heute Nacht von ihr geträumt und ich habe gedacht, ich muss sie unbedingt anrufen. Und ich wollte zum Hörer greifen und da ging das Telefon. Und die rief an, die Freundin rief an. Und es war so gut, mit ihr zu sprechen, sagt sie. Die ist einfach so bodenständig und die hat gesagt, ja, das mit Corona, das ist schon eine schwierige Situation. Weißt du was? Wir stecken jetzt den Kopf nicht in den Sand. Wir gehen da mit Gottes Hilfe durch und wir haben schon anders gemeistert. Und Gott ist bei uns und wir vertrauen auf sein Wort und eben diese ganze. Und das hat sie so aufgebaut. Ich bin heute Morgen hierher gekommen und habe auch gesagt, Herr, gebrauch mich als dein Werkzeug. Nicht, dass die nach Hause gehen mit so einem Gesicht und sagen, was hat der jetzt wieder ein Seich verzählt oder was hat er jetzt wieder da, sondern als Zeuge der Hoffnung. Leute, vergessen wir das nicht, dass wir privilegierte Menschen sind, die wir mit Christus versöhnt sind, der uns erkauft hat und der uns gebrauchen will, um auch anderen diese Hoffnung weiterzugeben. Das ist die gute Nachricht, auch in schwierigen Zeiten. Wir haben Hoffnung. Und das ist eine Hoffnung, die sich multipliziert, wenn wir sie weitergeben. So, das ist meine Botschaft heute Morgen. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass es auch für uns gilt. Und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist es auch anwendest in unserem Leben. Dass wir mit dir rechnen, auch in der jetzigen Situation. Dass wir das Vertrauen auf dein Wort, auf deine Verheißung nicht wegwerfen, weil wir sagen, es hat sowieso nicht funktioniert. Und dass wir nicht aus eigener Kraft versuchen, Dinge zu bewerkstelligen, sondern dass dein Geist Raum hat, auch in unserem Leben. Und ja, dass wir nicht rastlos und ruhelos durch die Welt laufen, um den Ort zu finden, wo du uns endlich segnen kannst, sondern wir sind schon da und du bist schon da, Herr. So wende du das bitte an durch deinen Geist und lass uns deinen umfassenden Frieden erleben, auch in unserem eigenen Leben, auch in unserer Familie, in der Nachbarschaft, in der Berufssituation, in der Gemeinde. Herr, da ist dein Friede präsent und lass es uns erfahren, dass auch andere sich anstecken lassen von dieser Hoffnung, auch um uns herum, und dass Menschen zum Glauben kommen, Menschen gerettet werden durch dich, Herr Jesus Christus. Danke dir dafür, dass du mit uns durch dick und dünn gehst. Amen.